Da ist ja wirklich was erklärungsbedürftig an dem, was da gerade passiert. Der neue amerikanische Präsident Trump sagt dem tapferen Verbündeten von gestern, Zelensky, im Weißen Haus, er hätte überhaupt keine Karten in der Hand, würde aber den Dritten Weltkrieg riskieren und sollte damit endlich mal aufhören. Und sowieso, das verkündet er alle Nase lang mal, sei das ein sinnloses Blutvergießen, das beendet werden muss. Punkt. Es ist das eine, wo man sich was zu erklären hat. Vielleicht noch erklärungsbedürftiger, zumindest für die Insassen von unserem schönen Europa, ist, dass die europäischen Politiker überhaupt nicht sagen, gut so, endlich, sondern dass sie seit dieser Stellungnahme des amerikanischen Präsidenten tatkräftig, diplomatisch und öffentlich moralisch dafür die Trommel rühren, dass man so die Sache doch nicht einfach beenden könnte, dass sie unverbrüchlich an der Seite der Ukraine stehen und so weiter. Das ist auch tatkräftig, es wird geliefert, Waffen werden geliefert, Zieldaten, Aufklärungsdaten werden geliefert und so weiter. Die Politiker in Europa haben ein Narrativ, sagt man, glaube ich, heutzutage, in die Welt gesetzt, das heißt, und die Medien und insbesondere die von mir sehr geschätzten Talkshows rühren das jeden Tag neu auf. Das ist doch gar nicht wirklich Frieden, was der Trump da will. Das ist doch kein wahrer Frieden. Ein wahrer Frieden ist das, was wir zusammen mit der Ukraine auf den Weg bringen, indem wir sie stärken. Das ist wahrer, nachhaltiger Frieden gegen den Aggressor. Man kann sich in diese Aufforderung, Partei zu ergreifen, da kann man sich tatsächlich rein verwickeln lassen. Man kann es aber besser auch lassen. Denn da lässt man sich unter dem hehren Titel Frieden in eine Affäre, am Ende auch noch parteinehmend, verwickeln. Da hat ein normaler Mensch einfach nichts drin zu suchen. Weil das eine Auseinandersetzung von amerikanischen Machtpolitikern mit europäischen Machtpolitikern, irgendwo spielt der Zelensky da auch noch eine Rolle, eine Affäre ist, in der es um nichts anderes geht, als die Berechnung von Machtpolitikern darauf, was für sie aus diesem Gemetzel in der Ukraine rauskommen soll. Was für sie ein zufriedenstellendes Ergebnis dieses Gemetzels wäre. Wer sich da rein verwickeln lässt, der ist hoffnungslos verloren. Sogar egal, auf welche Seite man sich da schlägt. Vielleicht sollte man sich doch die Distanz herausnehmen und entnimmt mal als erstes diesem Streit zwischen amerikanischen und europäischen Politikern, dass für Politiker Frieden als solcher überhaupt kein Ziel ist, dass die den Zustand Frieden abhängig davon machen, dass für die Interessen ihrer Staaten ein zufriedenstellendes Ergebnis vorliegt, mit dem sie dann Frieden geben, bis es wieder kracht. Oder wenn ein solches zufriedenstellendes Ergebnis für die Interessen ihrer Nationen nicht vorliegt, welche das sind, müssen wir klären, dann geben sie eben keinen Frieden, sondern arbeiten an einem machtpolitischen Zustand, der sie zufriedenstellt und wenn es sein muss, mit Krieg. Das wäre eine erste kleine Überlegung zu dem, womit man es da zu tun hat. Eine zweite: solche Politiker wie die Führer der USA und die Führer Europas, die machen ein solches machtpolitisches Ergebniskalkül sogar zu einem Krieg, den sie im engen Sinne selber gar nicht führen. Die verhalten sich zu diesem Gemetzel in der Ukraine, zwischen Russland und der Ukraine, glattweg als welche, die vorgeben, die die Richtlinien vorgeben, zu welchem Ergebnis sie Frieden in dieser Angelegenheit ertragen würden. Also sogar ein Krieg, den sie selber gar nicht führen. Dann nehmen sich diese Staaten heraus, beziehungsweise ihre politischen Lenker, die Vorgaben in die Welt zu setzen, unter denen sie als Führer ihrer Nation mit einem Frieden einverstanden sein können oder ihn haben wollen, wie der Trump. Das wäre ein zweites Ergebnis. Mit was für Staaten man es da zu tun hat, die diesen Streit führen. Altmodisch hätte man gesagt mit Imperialisten, aber das... Es ist jedenfalls der vorgeführte machtpolitische Zynismus, von den eigenen nationalen Interessen im Hinblick auf eine Machtlage in Europa abhängig zu machen, wann man mit einem Frieden dort zufrieden sein kann oder eben nicht sein kann. Einmal, man hätte es auch vorher wissen können, hört dieser Spuk auf, den die westlichen Politiker immer verbreitet haben. Da kämpft die Ukraine mit ihren Helden ihren Kampf und wir nur unterstützen das gerechte Anliegen dieser heldenhaften Kämpfer. Jetzt mit einem Mal streiten die sich untereinander darüber, unter welchen Bedingungen das Ende dieses Kriegs ihre gute Sache sein könnte. Was man an den Mitteln dieses Kriegs schon die ganze Zeit erschließen konnte. Überhaupt bloß als verlängerter Arm der westlichen Staaten ist die Ukraine in der Lage, dort einen Krieg gegen Russland zu führen. An den Mitteln konnte man das eigentlich immer schon erschließen. Das wird jetzt richtig zum Thema, dass die auch diejenigen sind, die die Ziele für diesen Krieg, jedenfalls sofern sie wirksam werden, vorgeben. Fangen wir mal an mit der amerikanischen Position in der Frage. Diese Sprüche von Trump, hau ab, du riskierst den Dritten Weltkrieg und das ist ein sinnloses Blutvergießen, habe ich schon zitiert. Aber was meint bei dem eigentlich sinnlos? Es ist ja auch beim Trump nicht so, dass der das Unstaatsmännische täte, einfach bloß Frieden haben zu wollen. Der sagt schon, die Interessen Amerikas an einem Frieden in der Ukraine. Da will ich mal ein kleines bisschen zur Vorsicht mahnen. fürs europäische Publikum. Das ist so ein beliebtes Gesellschaftsspiel geworden in den Medien und in den Talkshows, dass man den Trump dauernd entlarvt. Der Trump und Frieden, da lache ich ja laut. Das ist ein Immobilienhai, der denkt nur ans Geld. Jetzt habe ich es rausgekriegt, der ist nicht fürs Gute, sondern für Knete. Das ist ein beliebtes Spiel, das kann man sich schenken. Das läuft total ins Leere. Weil wenn es einen Politiker auf dieser Welt gibt, der aus seinen Interessen bzw. den Interessen seines Landes keinen Hehl macht, der den nicht eine Sekunde verbirgt, dann ist es dieser Mann mit der Kappe, Make America Great Again. Der sagt, was die Bedingungen sind oder was die Interessen Amerikas sind, die sich mit dem Krieg in der Ukraine nicht länger vertragen. In äußerst schlichter Form trägt er vor, dass er Kosten dieses Krieges seinem Land und seinem Volk nicht mehr aufhalsen will, dass er den Krieg als solchen seinem Land und seinem Volk nicht mehr aufhalsen will und die Risiken dieses Krieges schon gleich gar nicht, weil, da bleibt er auch nichts schuldig, er was viel Lohnenderes mit diesem Landstrich in Europa für Amerika organisieren kann. Indikativ. Bei einem amerikanischen Präsidenten immer indikativ. Er kann da was Lohnenderes organisieren. Er hat die Mittel und die Macht, aus diesem verwüsteten Landstrich in Europa für Amerika was Brauchbares zu machen. Zum Beispiel, so wendet er sich der Ukraine neu kalkulierend zu und trägt ihr das an, hat das auch schon unter Dach und Fach gebracht, machen wir aus der Ukraine doch eine strategische Rohstoffquelle für die USA. Nutzen diesen Landstrich, statt für ihren scheiß Krieg zu bezahlen. Und dafür, dass Amerika mit seinen Machtmitteln und mit dem unübertrefflichen amerikanischen Kapital aus der Ukraine was Lohnendes machen kann. Dafür braucht Amerika die Ukraine nicht in der NATO. Da braucht er amerikanisches Kapital in der Ukraine und den richtigen Vertrag dafür. Das ist ein sehr schlichter und übersichtlicher amerikanischer Interessenstandpunkt. Und allen Ernstes weiß sich der Präsident der Vereinigten Staaten in einer Position, dass er auch mit Russland so kalkulieren kann. Der tritt an Russland heran und sagt, also wenn es nach Amerika geht, die USA würden sich gerne aus dem Krieg und dem Risiko dieses Krieges, immerhin seid ihr ja wer, befreien und könnten mit euch was machen. Dieses Zitat von dem Rubio ist in der Frage sehr schön. Wir wollen die Russen an den Verhandlungstisch bringen. Wir wollen ausloten, ob Frieden möglich ist. Sie verstehen das. Sie verstehen auch, dass dieses Rohstoffabkommen, das ist das mit der Ukraine, das heute unterzeichnet werden sollte, ein Abkommen sein sollte, das Amerika wirtschaftlich an die Ukraine bindet, was für mich auf seine Weise eine Sicherheitsgarantie ist, weil wir involviert sind. Und jetzt kommt der schöne Satz. Es geht jetzt um uns, es geht um unsere Interessen. Ja, amerikanisch ist direkt. Auch mit Russland sieht sich der Chef der Vereinigten Staaten machtmäßig und kapitalistisch in der Lage. Das ist immer der Standpunkt, von dem aus überhaupt diese Beurteilung geht. aus diesem Land was für Make America Great Again rauszuholen. Es ist die Gewissheit von amerikanischer Übermacht. Militärisch, politisch, ökonomisch, aus der der Führer dieses Landes seine politische Freiheit schöpft. Den Krieg, die Ukraine, Russland ganz neu auf Amerikas Interessen zu beziehen und es neu zu kalkulieren. Und von dem Standpunkt aus kann die neue Administration Amerikas auf einen Verschleißkrieg gegen Russland in der Ukraine, wie er bislang geführt worden ist, verzichten. Kann damit eigentlich sogar nichts anfangen. Es ist sogar so, von diesem Standpunkt aus, von diesem amerikanischen Interessenstandpunkt aus, ist es für einen Friedensschluss ganz unerheblich, wo die Ukraine aufhört und Russland anfängt. Auch das gehört zu der machtpolitischen Klarheit, die die Emissäre der Amerikaner verkünden und befolgen. Was der neue Präsident da macht, ist tatsächlich eine Kündigung des bisherigen weltpolitischen Kurses der USA, und ich beschränke das erstmal in Sachen Ukraine und Europa. Man wird schon noch sehen, was da alles rauskommt. Der kündigt den Biden-Kurs und eigentlich kündigt er mit dem Kurs von Biden noch viel mehr als bloß dieses letzte Stadium amerikanischer Politik in Europa. Der stellt sich wirklich auf den Standpunkt, dieser Ukraine-Krieg ist eine Angelegenheit, die hat die Ukraine und haben die Europäer den Amerikanern untergejubelt. Das ist deren Ding, das ist eine europäische Affäre. Ganz praktisch stuft er den Krieg auch, er hat ja die Waffen dafür in der Hand, auf das Niveau eines innereuropäischen Krieges herunter. Und das ist tatsächlich die Kündigung des Kurses, wie der Biden und eigentlich vor ihm seit langer Zeit Amerika seine Machtpolitik betrieben hat. Der Biden hat diesen Ukraine-Krieg als eine Gelegenheit entdeckt und verfolgt, zwei Dinge gleichzeitig für die USA in die Wege zu leiten. Das eine ist, diesen Krieg dafür herzunehmen, um diese in der doch sonst so schön amerikanisch geordneten Staatenwelt unerträgliche Ausnahme Russland bei seinen Mitteln zu dezimieren und in seinem Status runterzudrücken. Unerträgliche Ausnahme Russland, weil dieses Russland ziemlich solitär die Ausnahme in der Staatenwelt ist, dass es auf Basis eines Militärs, das über das ganze Spektrum der Kriegsführung bis in die Feinheiten eines eventuell erforderlichen Nuklearkriegs mit all seinen Abstufungen verfügt. Auf der Basis dieser Fähigkeit hat Russland beansprucht und hatte dafür im Unterschied zum Selenskyj wirklich Karten, seine weltpolitischen Ansprüche autonom zu formulieren. Musste sich mit den USA nicht arrangieren. Das war die für Amerikas Weltordnung der Staaten nicht akzeptable Ausnahme da drin. Und das eine, was der Biden an diesem Ukraine-Krieg entdeckt hat und in die Tat umgesetzt hat, war, ist doch eine Gelegenheit, zumindest auf konventioneller Ebene, die Macht dieser widerspenstigen Weltmacht zu reduzieren. Wir haben wirklich einen Verschleißkrieg dort getrieben. Und das andere, was er gleichzeitig damit organisiert hat, war, das, was der Macron die Reanimierung der NATO genannt hat. Die war ja vorher hirntot gewesen. Auch Macron. Er hat sie reanimiert. Er hat das Bündnis der mächtigen kapitalistischen Staaten in Europa, der europäischen Staaten, unter der Führung der USA wirklich praktisch neu zum Leben erweckt, indem man eine gemeinsame Kriegsaufgabe gegen einen ziemlich mächtigen Gegner in Angriff genommen hat. Und ernstlich kündigt die neue amerikanische Administration beides. Sowieso mit diesem, dieser Krieg ist nicht länger im amerikanischen Interesse, sondern wird jetzt mal als das beurteilt von Amerikas Standpunkt, was er eigentlich die ganze Zeit war. Eine Last, die Fremde Amerika aufgehalst haben, Selenskyj und Europa. Aber auch nach der anderen Seite hin, der kündigt auch diese sichere weltpolitische Ordnung, dass Amerika unter seiner Führung ein Bündnis gerade mit den mächtigen europäischen Staaten führt, das seine letzte Garantie darin hat, dass Amerika die Kriegsfähigkeit dieses Bündnisses garantiert. Und dieser Blitzeinschlag ist bei den europäischen Machtpolitikern auch angekommen. An solchen Affären wie, dann melden sie sich und sagen, naja, aber wenn man dann mit der Ukraine was ausmachen würde, bräuchte es doch eine Sicherheitstruppe dafür, da würden wir auch was organisieren. Wie steht es denn um die Rückendeckung der USA? Und dann kriegen sie von dem Hexet, das ist der neue Kriegsminister der USA, zu hören, glaubt bloß nicht, dass wir da den Artikel 5 des NATO-Vertrags wirksam werden ließen und euch aus dem Feuer rausholen, wenn es kracht. Ja, das ist tatsächlich gekündigt, was daraus alles folgt. Das werden wir schon noch sehen. Das weltpolitische und militärische Kollektiv, der freie Westen, ist erstmal am Fall Ukraine, aber damit schon ein bisschen darüber hinaus von Amerika gekündigt, jedenfalls so weit. Und auch da sind die Amerikaner immer so offenherzig, wie das für Amerika nur Kosten sind. Man merkt daran Folgendes, das ist eine ernst gemeinte Linie, die dieser neue Präsident für Amerika da verfolgt. Dieses America First, das ist nicht ein angeberischer Spruch von dem Mann mit der roten Kappe. Das ist wirklich die neue Sorte von weltpolitischer Linie, der die USA mit der Macht, die sie haben, auf allen Feldern die Staatenwelt konfrontiert und unterwirft. Und in einer Hinsicht sind die USA da sehr hart. Dieses America First lässt sich von keinem höheren Wert, und wenn die Europäer noch so viele zitieren, unter sich beugen. Das ist die Linie der USA und das ist auch das, wofür die USA als Wert in der Staatenwelt den Respekt verlangen, den sie erzwingen können. So viel erstmal an skizzierter Erklärung zu dem, was die USA da machen. Vielleicht gibt es dazu ja schon Diskussionsbedürfnisse. Ja.
Ich habe mal eine Frage, eine prinzipielle Frage. An die Linke Deutschlands richte, die immer auf die faschistische Gefahr hingewiesen wird. Und das habe ich jetzt in dieser Rede wieder gesehen. Da hat sich über Jahrzehnte vor unseren Augen ein imperialistisches, zutiefst faschistisches, frauenfeindliches, homophobes, imperiales, auf Europa gerichtet und seine Nachbarstaaten faschistisches System entwickelt, und das ist Russland. Und Russland bedroht seine Nachbarn. Die deutsche Linke schafft es nicht, diesen Staat, der eindeutig faschistisch ist und mit Diktaturen wie Korea zusammenarbeitet, die Hunderttausende von Menschen tötet und verhungern lässt. Und da entsteht dieser faschistische Staat, und er als Linke schafft es nicht mal, es so zu benennen und geht mit einer mitteleuropäischen, fast wilhelminischen Arroganz, schaut ihr auf unsere osteuropäischen Nachbarn, die in diesen diktatorischen Verhältnissen gelebt haben, wie die Balkanstaaten, wie Polen, und sagt, nee, uns als deutsche Linke interessiert das überhaupt nicht. Ihr verkeilt euch in ein althergebrachtes Feindbild, was für mich nicht links ist, das ist für mich kommunistische Folklore aus den 70er und 80er Jahren. Und ihr zitiert hier einen amerikanischen Präsidenten, der ein ausgewiesener Faschist und Rassist ist, der mit einem russischen Faschisten zusammenarbeitet. Und ihr erwähnt das nicht einmal. Ihr erwähnt den Namen Putins als Faschisten und Imperialisten, der mit der Auslöschung Europas mit Atomwaffen droht. Er erwähnt das nicht einmal. Er erwähnt nicht einmal, dass in Melitopol 15.000 Zivilisten unter den Trümmern ihrer zerbombten Stadt liegen. Und das finde ich, und ich werde jetzt diese Veranstaltung auch verlassen, ich muss euch das sagen, ihr seid zu wenig links wie die AfD demokratisch. Weil ihr sagt, ihr macht Folklore. Mein letzter Satz, im Kindergarten meiner Tochter, die ist 5, ist ein kleines Spiel.
Aber wenn das sowas Lächerliches ist, warum schimpfst du dann so?
Ja. Weil das hier nichts mit der linken Veranstaltung zu tun hat. Und das wollte ich einfach mal sagen. Unterhaltet euch mal mit den Linken aus Osteuropa, aus Polen, aus Balkan. Die sind sehr viel weiter links.
Also in Polen wurde gerade extrem links gewählt, ja. Habe ich gelesen. Übrigens ein Homophober.
Ja. Ihr benutzt die gleichen Argumente wie die AfD. Ist euch das mal aufgefallen?
Naja, das eine ist, dass es die Linke gar nicht gibt. Und das andere ist, da kann jemand zwischen zwei Sachen nicht unterscheiden. Nämlich zwischen einem politischen Urteil über die russische Staatsführung und die Politik, die sie diesen Staat führen lässt und für die sie selbstverständlich ihr Volk annimmt, das wäre ja noch schöner, dass Staatenlenker die Politik selber aushalten müssen. Dafür haben sie ja ihre Völker. Also ein politisches Urteil darüber zu fällen, das ist das eine. Aber überhaupt nichts anderes vorzutragen als seine verbiesterte, richtig gefühlte Parteinahme in so einer Scheiße, konnte der leider nicht unterscheiden. Und davon ist er so beseelt, dass er für das Fanal seiner Parteinahme hier antritt und für den Argument gar nicht streiten will. Kann ich ja jetzt nichts mehr machen. Der ist ja da gibt es zu diesem Amerika-Punkt noch Diskussionsbedarf. War ja wirklich eine ziemlich geraffte Skizze, die ich euch da um die Ohren gehauen habe.
Ich habe immer so eine Frage.
Ja.
Und zwar zu dem America First. Also inwiefern oder wo liegt da der prägnante Unterschied, weil an sich ist sowas wie America First ist natürlich so ein Leitspruch schlechthin. Das ist ja aber nichts, was jetzt für mich erstmal fremd ist zu amerikanischer Außenpolitik, wie sie vorher stattgefunden hat. Also wurde ja auch gesagt, unter Bidens Politik, also ein Interesse steht ja immer dahinter. Und das Interesse ist ja auch immer das Interesse des amerikanischen Staates, was da ist und da ja auch an erster Stelle steht. Wo genau liegt denn da der prägnante Unterschied quasi zwischen Trumps America First und, sage ich jetzt mal, Bidens America First?
Ja, das ist schon die Stelle, da kann man sich es eigentlich gut klar machen, die du selber nochmal aufgreifst. Die amerikanische Politik, sagen wir mal ruhig, aber bitte verpflichtet mich nicht dazu, das durchzugehen. Seit dem Sieg im Zweiten Weltkrieg hat die Staatenwelt für Amerika dadurch erschlossen und nützlich gemacht. Und zwar extrem erfolgreich, dass sie zum einen, und da sind wir jetzt schon wieder sehr eng an dem, was der Biden da in Sachen Ukraine gemacht hat, eine unhintergehbare Gewaltfront, militärische Gewaltfront aufgestellt hat. Front, richtig als Frontbildung für ein Bündnis. Erst gegen die Sowjetunion und ihren Block und dann gegen dieses für Amerika immer noch unerträgliche, obwohl viel kleinere und handhabbare Russland, mit eben der Fähigkeit, Nein zu sagen und den Amerikanern glattweg eine abschreckende Militärmacht gegenüber aufzustellen, mit der Amerika kalkulieren muss. So, da hat der Biden diese Politik fortgeführt an dieser Front. Ordnet er selbst die mächtigen Staaten Europas ein in ein Bündnis für diese Front. Das war immer die eine Seite der amerikanischen Nachkriegspolitik, mit der sie die ganze Welt als Staatenwelt geordnet haben. Dazu gehörte, Amerika hat so etwas wie ein Letztentscheidungsrecht über alle Gewaltfragen, die Staaten so aufmachen, bei Strafe von deren Untergang. Das war gewaltmäßig extrem erfolgreich. Es gibt jetzt die eine Welt der Staaten, die sowas im Prinzip auch erstmal akzeptieren, dass es da eine amerikanische Oberhoheit gibt. Und das Zweite war, Amerika hat, und auch das sehr bündnismäßig, allerdings waren das keine Bündnisse, hat der ganzen Staatenwelt einen Erfolgsweg vorgegeben. Der Erfolgsweg hieß, konkurriert um kapitalistischen Reichtum, mit möglichst wenig Schranken für Handel und Kapitalverkehr. Und dafür geben wir euch sogar das ganz Entscheidende in die Hand, nämlich ein Geld, mit dem man überall Kapitalismus machen kann, unseren Dollar. Das war eine Erschließung der ganzen Staatenwelt für den Dollar und für die Kapitale, die als Finanzkapitale und als industrielle Kapitale und als Dienstleistungskapitale mit dem Dollar auf der Welt dann eben tätig geworden sind und Geschäfte gemacht haben. Das ist eigentlich der Erfolgsweg, diese Doppelung, diese Kombination, dieses Ordnen von Staaten im amerikanischen Sinn, ist der Erfolgsweg, der Amerika zu dem gemacht hat, was es heute ist. Eigentlich schon so ein bisschen sowas wie die singuläre Weltmacht. Und jetzt kommt America First. Jetzt gehe ich wieder erstmal zurück auf diesen Fall Ukraine, wo das America First wirklich einem am Fall ganz greifbar vorbuchstabiert. Diese neue Administration wirft die Frage auf, wenn es Amerikas Macht gibt auf allen Feldern, wenn Amerika diese Macht hat, ökonomisch, politisch, militärisch, warum lässt sich Amerika Kosten dafür vom Betreiben von Bündnissystemen, von Beistandspakten aufhalsen? Der macht also zwischen First und diesem überall, was mit Kollektiven, mit Bündnissen, mit internationalen Vereinbarungen für Amerika voranzubringen, dazwischen macht er einen Trennungsstrich. First statt der Blödmann der ganzen Welt zu sein. Ungefähr so würde es Trump selber sagen. Das ist der Wechsel und den Wechsel, dafür ist dieses Beenden des Ukraine-Falls auch ein schon ganz schön wirkungsvoller Einstieg über das, was diese amerikanische Regierung sonst noch so macht, werden wir irgendwann auch wieder diskutieren müssen. Ich sage nur das Lieblingswort von Donald Trump, Zoll. Also du hast eigentlich ganz richtig gedacht, ja, es ist tatsächlich so. Der zieht eine vielleicht von manchen in Europa unerwartete Konsequenz aus dem Erfolgsweg der USA. Er nimmt das Ergebnis, diese singuläre Macht Amerikas, und verwirft von dem Standpunkt aus alles Mögliche als Kosten und Lasten, was mit den Bündnissen, mit den Kollektiven, mit den internationalen Organisationen, ist ja auch kein Freund der UNO und so weiter, zusammenhängt. Gut, ich dampf's mal wieder auf die Affäre Ukraine-Krieg zusammen. Was da jetzt für die europäischen Staatenlenker feststeht, ist, das großzügige Amerika sagt ihnen, das ist nicht mehr unser Krieg, aber macht ruhig. Wenn ihr da in der Ukraine was anderes haben wollen als der Frieden, den wir da arrangieren wollen, bitte. Eins steht fest, alle Risiken und Kosten tragt ihr. Wenn ihr wollt, bitte. Und jetzt kommt das nächste Überraschende, was zu klären ist. Sie wollen. Ich steige mal so ein. Europas Politiker am Anfang ganz laut, mittlerweile nicht mehr ganz so laut, empören sich. Dieser europäischen Außenbeauftragten, der musste man wahrscheinlich immer Beruhigungsmittel geben. Wenn die Callas da wieder gesagt hat, die Welt braucht einen neuen freien Führer. Also sie empören sich. Und das ist für sich schon bemerkenswert, weil da hat es nicht eine Sekunde gegeben, naja, vielleicht geht dieser Krieg jetzt zu Ende. Sie empören sich, sie prangern Trump an. Der würde eine, das wäre jetzt was für ihn da hinten auch gewesen, unerträgliche Täter-Opfer-Umkehr machen. Er würde ja der Ukraine die Schuld geben, statt dem notorischen Aggressor Putin. Das ginge ja gar nicht. Ich muss mal sagen, das macht der Trump gar nicht. Der dreht gar nicht Täter und Opfer um. Dem sind beide gleich. Nervtöter. der will beide gleichermaßen, dass sie aufhören, seinen Zugriff auf Europa durch ihre Kriegsgegnerschaft zu stören. Es ist Europa, das sich zu diesem Krieg als einen stellt, wo unbedingt ein Schuldspruch her muss. Europa besteht auf richtig militanter Parteinahme gegen Russland. Und das ist bei Staatenlenkern Europas zwar auch moralisieren, aber nicht bloß moralisieren. Und schon gar nicht ist es enttäuschtes Moralisieren wie bei kleinen Leuten. Da bin ich aber enttäuscht und das war's dann. Dann geht man schon mal duschen. Nein, wenn das Europas Machthaber machen, dann ist das nur Offensive, dann klagen sie was ein. Sowieso klagen sie bei ihren Völkern ein, dass die weiter bei der Stange bleiben müssen mit ihrer Putin-Feindschaft und der Parteinahme für die Ukraine, also mit der Parteinahme mit ihnen in diesem Krieg. Aber dieses Moralisieren da, dieses Empörte, das richtet sich gar nicht bloß an die eigenen Völker. Das ist zugleich immer auch, wenn das Machthaber Europas machen, Diplomatie. Das ist die Art und Weise, wie die Zuspruch für Europas Staaten bei den Staaten dieser Welt nahelegen. Dass sie doch, die europäischen Staatenlenker, die richtigen Zuständigen für diesen Krieg in Europa sind. Und dass ihre Position, der Aggressor Russland, muss in die Schranken gewiesen werden, Unterstützung der Staatenwelt verdient. Am schönsten wäre es, wenn die Unterstützung auch aus den USA käme. Aber da warten sie immer noch drauf. Was die da machen, ist schon propagandistisch, aber vor allen Dingen auch diplomatisch ansagemäßig eine ziemlich harte Nummer.
Entschuldigung, aber ich muss mal nachfragen, ist das nicht richtig, den russischen Angriffskrieg und das kriegerische, militärische Infragestellung einer friedlichen europäischen Nachkriegsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg anzuprangern? Also ich bin da jetzt als deutscher Bürger auch empört. Und bin da durchaus auf der Seite der Politiker, die mich vertreten. Also ich bin, das heißt jetzt nicht für eine Attitüde, ich halte das nicht für eine Geste oder moralische Vorbestimmung, sondern ein total berechtigtes politisches, ethisches Anliegen.
Kann ich das nochmal lauter sagen?
Ich halte das für, das klang gerade so, als ob das jetzt irgendwie eine falsche Geste wäre oder eine falsche Haltung. Entwärts zu sein über den russischen Angriffskrieg und das Infragestellen der europäischen Nachkriegsordnung, die mit sehr vielen Verträgen und aushandeln und nachgeben und alle haben da etwas reingegeben. So, und auf einmal kommt jemand an und stellt das in Frage. Also da bin ich jetzt persönlich auch mal einfach empört. Und das, glaube ich, holen dann europäische, deutsche Politiker auch aus der Bevölkerung einfach auch ab. Und nehmen das und entsprechend fragen ja durchaus auch und formulieren das und versuchen da Bündnisse hinzubringen. Ja, versuchen diese Geste und diese Haltung auch in die Welt rauszutragen und zu sagen, verbündet euch mit uns, ihr seid doch auch gegen das weitere
Krieg. Seit
3 Jahren
empfehlen wir uns um das.
Ja, und sanktionieren. Wir machen das, was ihr was ja. Naja,
langsam bis wir an der Stelle, das ist schon eine ganz komische Formulierung.
Ja, okay, gut, also
ich möchte mal wissen, wie du Russland sanktionierst.
Indem ich die Kosten von gestiegenen Energiepreisen zum Beispiel betrage.
Also, dann machst du aber du es nicht, sondern dann wird es mit dir gemacht.
Gut, ich meine, eine Regierung, die gewählt ja hat, jetzt ist eine neu gewählt worden. Aber ich frage nochmal, mein Ausgangspunkt war, das ist gerade so, als ob das jetzt irgendwie als eine Attitüde wäre und irgendwie inhaltslos, als ob das doof wäre gegen eine Aggression, die Russland ausübt, militärisch, und ein neuer Effekt in Europa, gegen dagegen zu sein.
Denk mal an den Jugoslawien-Krieg. Hast du ja schon mal eine schöne Friedensordnung. Häppchenweise Zerlegung und Einkassieren in die EU. Aber gut.
Also, ich sag mal was, Empörung. Ja? Von Mensch zu Mensch kann man es wirklich zum Kotzen finden, meinetwegen sich auch empören über das, was es da an Kriegsgeschehen in der Ukraine gibt. Ehrlich gesagt, von Mensch zu Mensch kriegst du es als Empörung, wenn du ehrlich bist, nicht hin. Ein Unterschied zwischen russischen zerschossenen Leuten und ukrainisch zerschossenen Leuten zu machen. Also wenn du mit diesem menschlichen Gefühl da anrückst, das kriegst du nicht hin. Angriffskrieg, ja, das ist so eine Phrase. Ehrlich gesagt, wie soll denn ein Krieg anders anfangen, als dass ihn einer anfängt? Hat man eigentlich mehr gesagt?
Ist das eine Relativierung? Ist das eine Relativierung?
Nein, es ist erstmal Angriffskrieg. Ein Krieg beginnt immer damit, dass einer von denen, die dann den Krieg führen, ein Staat, einen Angriff startet. Und damit das ein richtiger Krieg wird übrigens, muss die andere Seite den Krieg annehmen und mit aller militärischen Gewalt dagegenhalten. Sonst ist es bloß ein Angriff. Übrigens, die Russen haben sich sowas erträumt gehabt in ihren Generalstäben und politischen Stäben, dass man mal eben nach Kiew fährt, diesen Clown da absetzt und dann ist die Spezialoperation, wie sie das so niedlich nennen, vorbei.
In 3 Tagen.
In 3 Tagen. Aber nochmal, ich will auf was anderes hinaus. Wenn man es dem Wortsinn nachnimmt, ist Angriffskrieg eine ganz schlichte Sache. Ohne einen Angriff gibt es den Krieg nicht und dass der Krieg richtig fertig wird, muss die andere Seite den Gegenangriff starten. Dann hast du einen richtigen zwischenstaatlichen Krieg. Auch daraus, aus dieser schlichten Feststellung, gibt es überhaupt keinen Stoff für das, worauf du hinaus willst, weil du dort schon stehst, für eine Parteinahme in diesem Scheißgemetzel. Was ist denn wie kommt denn eigentlich ein normaler Mensch wie du und ich dazu zu sagen, da findet ein Krieg statt und ich will mich für eine Seite derer, die ihn mit allen Waffen, die ihnen zur Verfügung stehen, führen. Ich will mich für eine Seite parteiisch entscheiden. Ich halte das für Wahnsinn, das zu tun.
Jetzt sollte man überlegen, wie man Krieg tut, als es einem Krieg vorkommt.
Ja, betroffen. Ja, so würde man eben angenommen, Deutschland wieder angegriffen, dann würde ich diesen Krieg annehmen und mich verbunden. Mit den Verteidigung. Also das ist doch ein Verhältnis von Angriff und Verteidigung. Wir haben doch hier ganz klar eine angegriffene Nation und eine Verteidigende. Ich verstehe den Punkt, wir kamen von Empörung.
Ja,
dabei. Das ist doch die Frage. Ja. Wer verteidigt als Staat diesen Staat als Souveränität, das alleine darüber entscheiden will und muss aus ihrer Sicht, was sie mit ihrem Volk anstellt, dass kein anderer dort einen Anspruch haben kann. Das ist nämlich das, was die Russen gemacht haben. Die haben den Ukrainern praktisch deutlich gemacht, dass sie nicht alleine entscheiden können, wie sie ihr Land ausrichten, wenn nicht antirussisch, im Sinne der NATO. Darauf haben sie einen Anspruch erlassen. Und da hat daraufhin die Ukraine nichts anderes gemacht an dieser Stelle, als zu sagen, darüber wollen wir aber alleine und mit unserer ganzen Souveränität entscheiden. Und das einzige Mittel, was sie dafür haben, ist zunächst erstmal das Volk, das sie dafür einsetzen, ihre Waffen, die sie, mit denen sie ausgerüstet worden sind, von Seiten des Westens, und haben also von ihren Kriegsgründen her nichts anderes gemacht, als dagegen zu halten. Also ihren Krieg geführt aus ihrer Sicht gegen einen russischen Krieg aus russischer Sicht. Das ist das Szenario, über das du redest.
Und beide Seiten setzen ihr Volk ein für die Interessen dieses jeweiligen Staates. Und wenn man ankommt und sagt, ja, Deutschland wird angegriffen, dann bin ich doch dabei. Erstens wirst du gar nicht gefragt, ob du dabei bist oder nicht. Du bist als Volk dabei. Und wenn du dann noch das Irre begehst, für die Interessen dieses Staates, der dich als Material für seine Interessen einsetzt und sterben lässt, dann auch noch Hurra schreist, dann ist das dein persönlicher Nettpart.
Naja, also Hurra schreist dann nicht und ich eingesetzt. Das ist natürlich auch meine Freiheit, die sind ja auch Werte, die angegriffen werden. Wenn ich zum Beispiel nicht unter einer russischen oder wie auch immer gearteten Autokratie leben wollte. Und das möchten offensichtlich die Ukrainer und Ukrainerinnen auch werden. So, und das ist ja ein berechtigtes Anliegen. Es geht ja nicht auch nur um die Macht von irgendwelchen Eliten, die Erfolg benutzen. Das funktioniert auch gar nicht, wenn die Mehrheit messen, dann hätten die gar keine Rückzugsmöglichkeit.
Aber schau mal, die werden von der Straße runtergeholt vom Staat und werden an die Front gebracht für den Krieg, den Zelensky führt, um seine Ukraine bis zum letzten Mann, bis zur letzten Grenze zu verteidigen. Das ist das Ziel der Ukraine, bis zum letzten Fluss, bis zum letzten Gebiet, bis zum letzten Zipfel, der unter seiner Herrschaft gehört. Das ist eine Überzeugung. Und die Ukrainer, von denen du sprachst, die werden A nicht gefragt, die werden B, kannst du jetzt in jeder Zeitung nachlesen, von der Straße runtergeholt, in Autos transportiert, zur Grenze gebracht, um dort das Kriegsziel von Zelensky zu verfolgen.
Ich will mal an der Stelle einen ordnenden Hinweis machen. Das eine ist, aus der Empörung über Kriegsopfer kriegt man eine Parteilichkeit nicht hin. Aus dem Umstand, dass der Krieg von einer Seite angefangen worden ist und die andere hat ihn angenommen und kämpft ihn bis zum letzten Ukrainer, folgt auch, da kriegt man auch keine Parteinahme hin. Worüber wir jetzt ins Gespräch gekommen sind, und das möchte ich bitte schön, dass man sich die Mühe gibt, das zu unterscheiden, Parteinahme und Erklärung, worum geht es denn in diesen Scheißmetzeleien? Und da sind wir nämlich jetzt. Ja? Die Russen haben, na, was heißt die Russen? Die russische Staatsführung hat es für richtig gehalten und hat die Macht dazu gehabt, gegen eine antirussische Ausdehnung der westlichen Staaten mit ganz viel Beteiligung von denen, die es geschafft haben, in der Ukraine an die Macht zu kommen, mit Krieg vorzugehen für einen ganz brutalen russischen Staatsstandpunkt. Der Staatsstandpunkt heißt, Russland ist eine Macht, die lässt sich von umliegenden Nationen nicht einengen, sondern kämpft für die Freiheit ihrer Weltmacht. Dafür sterben jetzt die Russen. Wenn man über die Ukraine redet, das ist jetzt eben gesagt worden, ich will bloß klar machen, das hat mit für wen ist man nichts mehr zu tun. Da stößt man auf das Staatsprogramm der ukrainischen Führung. Das sagen sie auch. Die Ukraine muss endlich wirklich ein souveräner, ungeteilter Staat sein, der über alle seine Leute und über sein ganzes Gebiet eine ungeteilte Herrschaft hat. Muss es werden. War übrigens vor diesem Krieg die Ukraine nicht. Da herrschte sowas wie, das ist ein schlechtes Wort dafür, Bürgerkrieg und so weiter. Aber bitteschön, dann hat man dort einen Kriegsgrund. Ein Kriegsgrund, der der ukrainischen Staatsführung das kriegerische Opfern ihrer Bevölkerung wert ist. Jetzt könnte man, um es zu ergänzen, auch noch sagen, das habe ich vorhin angesprochen, deswegen sage ich es noch, was hatten in dieser Wahnsinnsauseinandersetzung der Westen und seine Staaten zu suchen? Ja, da erzählen sie einem auch dieses Märchen, sie können es nicht mit ansehen, dass da Witwen und Waisen unter russischen Angriffen leiden. Die Medizin dagegen heißt, mehr Waffen, mehr Krieg. Sehr überzeugend. Die Wahrheit davon ist, die westlichen Staaten haben in dieser Auseinandersetzung zwischen den zwei Staaten, Russland und Ukraine, wobei das russische Kriegsziel schon auch auf den Westen gerichtet war, dieses Ziel, wir lassen uns von den westlichen Staaten nicht einengen, hatte nicht bloß die Ukraine im Visier. So, der Westen nimmt den Krieg als Gelegenheit und sagt, in der Ukraine brechen wir dem russischen Willen, sich nicht einengen zu lassen und sich dafür die Mittel zu beschaffen und sie auch einzusetzen. Auf diesem konventionellen Schlachtfeld, so gut es geht, das Kreuz. Zerstören so viel an Basis seines Machtanspruchs, wie dort geht. So, jetzt hast du drei furchtbare Kriegsgründe von drei Parteien. Und jetzt frage ich dich nochmal. Hat man mit seiner Menschlichkeit da drin parteinehmerisch was verloren?
Was genau ist der Kriegsgrund der Ukraine, den gerade von dem Staat ist, dass er existiert?
Für den könntest du Partei ergreifen.
Nee, ich bin Partei. Also den Kriegsgrund, den gerade erwähnt, dann hätte einen Kriegsgrund. Den würde ich gerne nochmal.
Ach so, ja. Die Ukraine sagt, dass ihr Kriegsgrund die unrelativierte, also gebietsmäßig, völkisch und umgebungsmäßig, die unrelativierte Hoheit eines ukrainischen Staats über sich und sein Staatsgebiet ist. Souveränität auf Lateinisch.
Wäre das ein Grund gewesen, für die Ukraine diesen Krieg auch anzufangen? Hm? Hätte die Ukraine diesen Krieg, den sprechen, weil für einen Kriegsgrund redet, auch begonnen?
Ach, weißt du, genau von der Frage wollte ich ja weggehen. Aber wenn du sie schon so stellst, die haben die ganze Zeit darum bei sich zu Hause schon Krieg geführt. Es gab doch die ganze Zeit die Gemetzeleien an der Grenze zur Ostukraine und in die hinein und aus der heraus. Das war bereits ein innerukrainischer Krieg darum. Ob es eigentlich eine ungeteilte, souveräne, durch nichts beschränkte Herrschaft der zentrale Kiew über ihr Land und ihre Leute ist. Und da kommen die Leute übrigens so vor, die sind entweder für mich oder werden als Feind behandelt.
Ja. Ich wollte noch ergänzen, vielleicht erinnerst du dich daran, es hat ja schon einen bestimmten Inhalt gehabt, was die ukrainische Führung haben wollte. Das hieß unter anderem, dass sie, deshalb gab es ja auch wieder auch ukrainischen Führungsstreit und auch den Kampf mit Russland schon längst bevor dieser große Krieg ausgebrochen ist, weil der Anspruch, was heißt ausgebrochen, das hieß schloss zum Beispiel ein Verbot der russischen Sprache. Ja? Also es ging um eine Bereinigung des Volkes nach innen, das ein ukrainisches werden soll. So, und da hat es ein Volk mit einer russischen Sprache nicht zu suchen. So, es ging um die Außengrenzen. Es ging dagegen zum Beispiel, vielleicht erinnerst du dich an dieses Gebiet, diese Vereinbarung, bezüglich der drei Republiken, Luhansk und so weiter, dass einen Sonderstatus hatte. Da gab es ja mal eine Vereinbarung über einen Sonderstatus. Diesen Sonderstatus hat die Ukraine als Relativierung ihrer Souveränität nie akzeptiert. So, sie hat, also das war erstmal dahingehend, wollte sie sich völkisch in einem ukrainischen Sinne aufstellen. Das andere ist die militärische Ausrichtung. Sie wollte, die Ukraine war ja bevor dieser Krieg begonnen wurde, besetzt mit NATO-Truppen und amerikanischen Truppen, die ständig rotiert hatten und eine Dauerpräsenz hatten. Die wollte sich eindeutig als auch militärisch ausstatten als ein wesentlicher Pfeiler der NATO. So, und dieses, also,
souveräner Staat.
Also souveräner Staat war jetzt nicht einfach.
So, Moment, aber das ist doch entscheidend zur Frage. Das, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ihr habt ja keine Redeleitung, oder? Oder bist du Moderator? Du bist
noch nicht.
Weil du sagst, das ist doch dein eigentlicher Punkt. Aber jeder Staat muss doch Souveränität wahren. Und genau das ist Kriegsgrund und genau das ist der Punkt der Kritik. Weil aus dem, was Staaten wollen, entstehen lauter Kriegsgründe, also entstehen dann auch Kriegsgründe. Und das sagt der Ukraine, hat diesen Krieg nicht angefangen. Und ich finde, man kann da natürlich einsteigen, ja, aber sie war Teil, wollte Teil der NATO werden, etc., etc. Aber also würdest du bestreiten, dass was Staaten in Friedenszeiten machen, ohne Krieg und ohne sich angreifen, Schaden bei anderen Staaten verursacht? Also wenn zum Beispiel Deutschland und die EU und Russland konkurrieren und EU gewinnt, dann entsteht für Russland Schaden. Und das ist legitimer Schaden, weil es ist ja kein Schaden durch Krieg.
Das ist kein Schaden durch Krieg. Staaten verteidigen immer ihre nationalen geostrategischen Interessen. Das macht Deutschland, das macht die EU. Die Amerikaner machen es gerade in besonders radikalem Maße und besonderer Renitenz. Das ist, glaube ich, ein Wesenszug selbstständiger Nationalstaaten, dass sie ihre souveränen Interessen natürlich vertreten. Das Völkerrecht und verschiedene andere Regelwerke sollen dafür sorgen, dass es bestimmte Auseinandersetzungen kommt. Dass bestimmte Regeln nicht vertreten werden. So. Und wenn jetzt Russland in die Ukraine, in den Ostgebieten, Differenzen haben über Zugehörigkeit und ähnliches, dann gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, das auf diese Weise zu lösen. Und
für wen? Für Russland?
Für beide Seiten sicherlich. Ich finde einfach, dass dass Russland halt einfach die strategische und militärische Macht, das Feedback durchzusetzen und den diplomatischen Weg zu verlassen, weil sie können es. Die Ukraine hat damit große Probleme, das ist schwierig. Ich ergreife nicht Partei und will sagen, die eine oder andere Seite, aber ich finde, dass es schon Rahmen geben sollte, in dem man schon durchaus sagen kann, da hat jemand das Völkerrecht dermaßen nachhaltig gebrochen und da ist einer in der Defensive bei so einem Konflikt. Wie das jetzt zu lösen ist, ist eine ganz andere Frage. Ausbreitung der NATO nach Osten, da ist vieles diplomatisch. Es ist ja unschlauig, wie die NATO agiert hat, wie der Westen agiert hat. Man hat sich bei Russland verfestigt, keine Frage. Trotzdem halte ich das Handeln Russlands für nicht adäquat und für unverhältnismäßig.
Bei deren Zweck ist das, gegen andere Staaten unter Druck zu setzen, im eigenen Interesse, wie du gesagt hast.
Weil ich nicht sehen kann, was Russland in diesem Krieg eigentlich bezweckt, wie sie diesen Krieg führen.
Ja, dazu wollte ich ja was gesagt haben. Auch du suchst nach etwas, wo ich sagen würde, das ist keine für einen normalen Menschen gute geistige Bemühung. Du suchst nach einem Grund, der dich davon überzeugt, in dem Krieg zwischen Ukraine und Russland für eine Seite Partei zu ergreifen. Und das, was du jetzt anführst, ist das Völkerrecht. Ja, das war dein Russland verletztes Völkerrecht. Wahrscheinlich weißt du sogar, dass irgendwo in der UNO-Charta das Verbot des Angriffskriegs drinsteht. Und wenn ich dir jetzt sage, deswegen, weil das in der UNO-Charta drinsteht, haben die westlichen Staaten und die Ukraine den russischen Krieg überhaupt so genannt, um den Krieg, den Russland da führt, nicht seinen Gründen nach zur Kenntnis zu nehmen, sondern um den weltöffentlich zu verurteilen und damit sich ins Recht zu setzen, wenn sie den Krieg auf der Seite der Ukraine führen. Überlass das denen. Ich sag dir mal was ganz Böses zum Völkerrecht. Das Völkerrecht ist ein Machwerk der Souveräne. Das moderne Völkerrecht ist das Machwerk der Souveräne unter der Schriftführerschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. So. Das Volk, warte mal, pass mal auf, deine ganze Übung ist so komisch. Wenn das Völkerrecht das Machwerk von denen ist, die sowohl sich in dem ins Völkerrecht reinschreiben, wir unterstehen dem Völkerrecht, als auch, wir sind die Richter im Völkerrecht.
Ach nee.
Dann macht ihr, dann ja, ja. Macht ihr mal...
Hast du recht.
Ja,
so,
dann merkt, dann ist das Völkerrecht nichts anderes als...
Wenn dagegen verstoßen macht, ist das Völkerrecht als Grundidee nicht schlecht. Und das ist auch... Mir ist das völlig klar, dass das angreifbar ist. Das, dass das Völkerrecht auch gerade von den USA und von vielen westlichen Staaten immer wieder auch ignoriert wurde, wenn es um ihre Interessen geht. Das heißt aber nicht, dass die Grundidee eines Völkerrechts deswegen in die Tonne treten sollte.
Ich wollte dir einen anderen Gedanken nahelegen. Die treten das Völkerrecht gar nicht mit Füßen. Die benutzen es als ihr Instrument, das es der ganzen Herkunft nach auch ist. Und es ist pur eine Machtfrage, wessen Völkerrechtsurteil gilt. Kurzer Ausflug in eine andere Weltgegend. Gestern ist in der UNO, im Sicherheitsrat, eine Resolution eingeführt worden, wo alle Sicherheitsratsmitglieder außer einer gesagt haben, das Verhungernlassen der palästinensischen Bevölkerung ist doch ein Völkerrechtsbruch. Aus dieser Resolution ist nichts geworden, weil die USA dagegen Veto eingelegt haben. Das ist die Wahrheit übers Völker.
Ja, aber was ist die Alternative? Eine gute Idee, wie wir es besser machen können, würde ich jetzt von der Warte.
Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ich gebe mich nicht dafür her, meinen Grips dazu anzustrengen, wie ich die Macht, wie ich die Macht- und Kriegsauseinandersetzung dieser wunderbaren Staaten dieser Welt schöner ordnen könnte. Ich werde den Teufel tun.
Lass mich noch mal kurz was sagen zum Völkerrecht. Also, da muss er sich eine Alternative bieten. Will.
Weil es auch hier bekannt
ist, dass wenn im Völkerrecht zwischen Krieg und Frieden sortiert wird, sogleich eine andere Sortierung vorgenommen wird, nämlich die zwischen Verteidigungs- und Angriffskrieg.
Ja, ja.
Und das Völkerrecht, und das ist jetzt das Entscheidende, sagt, unter bestimmten Umständen ist ein Verteidigungskrieg erlaubt und nur ein Angriffskrieg verboten. Jetzt überlege ich mal, welche Konsequenz daraus alle Staaten ziehen, die der Meinung sind, sie müssen das letzte Mittel der Politik, den Krieg, anwenden. Die gucken ins Völkerrecht und sagen, dann ist mein Krieg natürlich ein Verteidigungskrieg, was denn sonst? Übrigens, deswegen hat natürlich auch Putin seinen Krieg gemäß des Völkerrechts als Verteidigungskrieg deklariert. Wenn du das mal durchdenkst, dann kannst du dir, glaube ich, deine Parteinahme auch fürs Völkerrecht mal abschließen.
Ja.
Ganz schnell. Also die Situation ist, glaube ich, die, dass seit 2007, spätestens jetzt, was herangereicht ist, wahrscheinlich schon früher, als Putin auch bei dieser Friedenskonferenz in München ein paar Mal ganz deutlich gesagt hat, das werde ich nie zulassen, dass die NATO-Osterweiterung so weit geht an Russland ran. Erstens. Zweitens, das haben die ganzen westlichen Staaten ignoriert die ganze Zeit. Die haben einfach Putin ein bisschen als den kleinen Bullen gestellt und wir sind so, wir machen nur noch alles mit Handelsbeziehungen, mit Russland auch und Geld bringt alles und Krieg wird verhindert. So, und bis es dann nicht mehr ging, ich glaube 2014 kam der erste Schuss von Bug gegen die westliche Welt und jetzt kam dann der Krieg, als ja, weil Russland einfach sagte, jetzt wo es immer mehr hieß Richtung Ukraine, Richtung NATO, davor schon, bevor der Krieg anfing, ja, ne? So, und da hat Russland einfach gesagt, ich weiß jetzt keinen anderen Weg mehr. So ungefähr war es.
Naja, weißt du, das Letzte, das wird mir auch zu viel menschliches Verständnis. Russland, ich würde glattweg sagen, kann man völkerrechtlich behaupten, kann man sogar politisch richtig sagen, verteidigt was. Aber bitteschön was. Russland verteidigt den Anspruch einer atomar bis an die Zähne gerüsteten Weltmacht, sich von den anderen Staaten dieser Welt, insbesondere auch den USA, nichts vorschreiben lassen zu müssen. So, das ist so einem Staat wie Russland einen Krieg wert. Dafür hat dieser Staat sein Volk. Das schickt er dann auch dafür an die Front.
Ganz kurz nochmal, darf ich noch mal? Und zwar, die Krux war ja auch, dass die Regierung in Russland eben...
Ja, du musst eigentlich dahin sprechen.
Ja, wenn jetzt, wir haben ja das Szenario schon gehabt, dass Ukraine zur NATO gehört und dann würden ja die ganzen westlichen Atomwaffen mehr oder minder Richtung fast Moskau machen und so weiter. Es ging ja alles in die Richtung. Und für Russland, und außerdem, warum musste die EU zum Beispiel, wozu brauchen wir die ganze Osterweiterung? Dann meinen Sie nicht.
Also das Letzte, da will ich noch was dazu sagen. Ja? Das Letzte, das sehe ich halt bei der Erklärung für Europa als was ganz Wichtiges an. Das andere ist, das Wort, mit dem der Westen hat das ignoriert, das stimmt nicht ganz, der hat es gemacht. Dem kam es auf, die Arrondierung seiner militärischen Bündnisordnung in Europa bis an die Grenzen Russlands an. Deswegen hat er das gemacht.
Entschuldigung, praktisch haben die NATO-Erweiterung Richtung Ukraine, nicht Ukraine hat den Anfang, nicht die NATO, das darf heute rankommen, die NATO-Erweiterung Richtung Ukraine ist am Veto von Deutschland und Frankreich gescheitert. Das ist der Fakt und das ist momentan der politische Stand. Und da gibt es auch kein Zurück. Also Russland hatte keinen Grund anzunehmen, dass das etikettiert wird oder dass es eine Beschlusslage gibt, die Ukraine bitte doch mal in den Kampf einsteigen. Das hat sich geändert. Möglicherweise jetzt durch die bewusste, also die nicht bewusste Aggression. Aber das ist ja, also insofern gab es für Russland keinen Grund, eine NATO-Mitgliedschaft von der Ukraine zu befürchten. Das stand nicht politisch in dieser Position.
Die NATO überdenkt die Interessen der Ukraine eingebrochen.
Nochmal zurück zu diesem Punkt, das kommt dann aber gleich auch in den Durchführungen noch zum europäischen Teil. Wegen diesem, Russland hatte doch keinen Grund. Zum einen ist es einfach der Fall, dass es dieses NATO-Vorrücken mit ein paar Löchern wie Ukraine und Georgien gegeben hat. Zweitens reicht für einen Staat, der sowas nicht zulassen will, der verbissene Wille, einer ukrainischen Staatsführung NATO-Mitglied zu werden, um ihn ins Auge zu fassen, als das ist der Nächste, der sich mir gegenüber mit diesem Bündnis aufstellt. Und drittens, und das ist jetzt mein wichtigstes Argument, der Grund für Russland, dagegen vorzugehen, ist nicht einfach, dass das passiert, sondern der Grund für Russland, dagegen vorzugehen, ist sein Standpunkt, auf Basis seiner Machtmittel das Recht zu haben, sich seine weltpolitische Autonomie durch so etwas nicht einschränken zu lassen. Seine machtpolitische Basis nicht in Frage, also machtpolitische Basis, jetzt komme ich auch aufs Militärische, seine machtpolitische Basis nicht in Frage stellen zu lassen, in Zweifel ziehen zu lassen, dass immer mehr westliche Waffen auf Russland orientiert stationiert werden. Bitte schön, auch hier will ich die Kaltschnäuzigkeit der Analyse, sich jeder Parteinahme zu enthalten. Das eine ist die Erklärung, was haben denn die NATO-Staaten da eigentlich gemacht? Und die haben genau das gemacht, und da habe ich gesagt, die haben nicht was überhört, sondern die haben genau das gewollt, eine Ausdehnung der NATO bis an die Grenzen Russlands. Deswegen haben sie es auch gemacht. Aber dass Russland dagegen einen Krieg unternimmt, das ist und bleibt seine Entscheidung. Und die beruht auf dem Standpunkt dieser Macht, sich diese Infragestellung ihres weltpolitischen Anspruchs und seiner Basis nicht gefallen zu lassen. Das ist der Souveränitätsanspruch dieses Staates, für den er dann eben sein Volk in den Krieg schickt. So, und jetzt hast du drei Parteien, und ich frage nochmal, gibt es irgendeinen nachvollziehbaren Grund, bei diesen drei Parteien auf einer Seite Partei zu ergreifen. Na klar.
Da fing das ja an. Und ich glaube schon, weil ich glaube anders als du, danke, wir verstehe ich so, wir sind alle kleine Lichter, wir haben mit den Entscheidungen darum nichts zu tun und kriegst du ohnehin überhaupt nicht unter Handlungsfällen. Also mischen wir uns da nicht ein. Das ist nicht unser Machthebel. Definiere ich mich als souverän dieses Volkes und ich wähle bestimmte Gremien, die Entscheidung am Ende eventuell überkriegen. Und insofern fällt eine Urentscheidung auf mich als Individuum in diesem Staat zurück. Und ich darf mir darüber internationale Meinungen bilden. Ich darf mir nicht, wenn ich da, sein, dass ich eventuell mitfühle, dass da jemand angegriffen wird. Also, und das reiche ich dann nach oben und mehr tue ich damit. Aber insofern, diskutiere ich, habe ich eine Meinung. Das könnt ihr für euch anders entscheiden, aber ich entkoppel mich nicht von der Regierung.
Aber das ist so ein großer Unterschied.
Schade.
Ich wollte gerne wissen, wie Sie das dann erzählen. Vielleicht kann ich auch
indem ich mit meinen Freunden, mit meiner Familie spreche, indem ich wähle, indem ich mich, was ich nicht tue, in politischen Gremien engagieren würde, aber ich, keine Ahnung, ich rede mit,
Das ist ein großer Unterschied. Ob ich mir eine Meinung darüber bilde und darüber urteile, was dieser Staat macht und was jener Staat macht. Das kann ich beurteilen und dann werde ich mir tunlichst auch die Gründe, die dieser jeweilige Staat anführt, mir zu Gemüte führen, in Anführungszeichen, und darüber urteilen. Weil er hat ja dann seine Gründe und das ist das, was ich mir erklären will, womit ich mir erklären will, warum der Krieg. Was ganz anderes ist, wenn ich nicht, der sowieso nichts anderes ist, als einer, der erstmal sehr ohnmächtig bei der ganzen Sache zugucken kann, mir sozusagen das Recht zuspreche, darüber zu urteilen, wie ein Richter ausgerechnet über solche Gewaltapparate wie Staaten und die nichts, aber auch gar nichts an Zögern haben, wenn sie erstmal entschieden sind, so einen Krieg zu führen, darüber zu richten, ob sie das zu Recht tun oder nicht zu Recht tun. Jetzt musst du nämlich die Konsequenz auch tragen. Wenn sie es zu Recht tun, dann bist du auch für das Schlachten der anderen Seite. Das ist die Konsequenz deines Krieges zu Recht tun.
Ja.
Dann mache ich jetzt ein Angebot. Dann mache ich an der Stelle noch ein Angebot. Dann sage ich noch was zu diesem Europa und seiner Friedensordnung, für die der Redner eine gewisse Sympathie hat.
Du willst etwas konkreter fassen.
Ja. Ja, und zwar will ich mal ein bisschen ein Licht drauf werfen, wie diese europäischen Politiker da vorgehen. Jetzt sagt der amerikanische Politiker, er will den Krieg nicht haben. Und die europäischen Politiker legen sofort nach in einer Argumentation, die beweisen will, dass mit Russland anders als Kriegsgegner nicht umgegangen werden kann. Und da wird das alte, wo wir schon hier diskutiert haben, der alte Vorwurf Angriffskrieger aufgewärmt und nachgeschärft. Das Nachschärfen besteht darin. Bei diesen Verhandlungen, die es ja jetzt ein bisschen gibt zwischen Amerika und Russland, und sogar ein bisschen zwischen Russland und der Ukraine, von europäischer Seite dauernd jedes Verhandlungsdetail dahingehend zu benutzen, zu sagen, da sieht man es doch, Russland will nicht verhandeln, Russland kann nicht verhandeln, Russland ist kein ansprechbarer Vertragspartner für eine Befriedung dieses Kriegs. Wie geht das? Russland legt seine Bedingungen für einen Waffenstillstand vor. Ja, was denn sonst? Bei Verhandlungen über ein Kriegsende legt man als Nation, dafür hat man ja vorher Krieg geführt, ne? Die Bedingungen vor, wo man sagen würde, von meinem nationalen Standpunkt bräuchte es dann den Krieg nicht mehr zu geben. Legen die Bedingungen vor, sogar in Verhandlungen. Was machen die europäischen Staaten? Von den Bedingungen wollen sie nichts wissen. und sagen, sie brauchen ein bedingungsloses Waffenstillstandsabkommen. Und dann lehnt sich der Merz auch noch aus dem Fenster, bis dann und dann. Ein Ultimatum. Ein Ultimatum von einer Seite, die an den Verhandlungen gar nicht beteiligt ist. Die es aber auf den Beweis anlegt, auf den weltöffentlichen Beweis anlegt, dass Russland nicht nur keine Kriegsbeendigung will, sondern so beschaffen ist, dass Russland das gar nicht wollen kann.
Doch, es will. Aber es sind ja jetzt erstmal nur solche, so Gespräche, zum Beispiel der Gefangenenaustausch, das sind ja wichtige Details zwischen zwei Nationen. Und diese ganzen technischen Fragen, die dann noch kommen, und was ich ihn gerade gehört habe, seine Kommission oder Komitee, das zu den Verhandlungsorten jeweils fährt, die sind nicht befugt, einen Frieden zu vereinbaren. Das macht, ich glaube, der Chef selbst. Ja.
Ja, aber weißt du, so gehen solche Verhandlungen. Ja, und die fängt man übrigens immer so an, wie sie sie jetzt angefangen haben. Ja. Man testet erstmal, die sind immer noch mitten im Krieg, man testet mal aus, welche Sorten von Zugeständnissen, von Verhandlungsmaterie, von Abmachungsmöglichkeiten es zwischeneinander überhaupt gäbe. Und jetzt, wie gesagt, schaut euch mal die europäische Politik in dieser Frage an. Ich lese euch dieses Zitat von diesem Kiesewetter vor. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sieht in Putins Vorstoß zu Direktgesprächen mit der Ukraine ein Ausweichmanöver. Der Lackmustest für Putin sei, ob er auf die Forderung nach einer 30-tägigen Waffenruhe eingehe, sagte Kiesewetter. Direkte Verhandlungen, was soll der Gegenstand sein? Rückgabe der entführten Kinder? Umgang mit den Menschen in den von Russland besetzten Gebieten? Das sind richtig Forderungen, an denen kann sich Russland nur blamieren. Weil es einfach rück, was bedingungslos raus, Forderungen sind. Und der will auch gar nicht, dass Russland darauf eingeht. Sondern diese westliche Politik will damit den Beweis geführt haben, dass mit Russland sowieso nicht zu verhandeln geht. Noch so ein schönes europäisches Manöver.
Entschuldigung, auch da eben kurz bei den Fakten, soweit ich informiert bin. Ist die Bedingung für einen, das ist das erste, Waffenstillstand, damit man daraufhin dann verhandeln kann. Aber erstmal irgendwie überhaupt zu einem Waffenstillstand zu kommen, um dann verhandeln zu können. Ist die russische Forderung, nur dass die Waffen steigen, dass jede Form von Unterstützung der Ukraine durch westliche Staaten aufzuhören hat, was quasi eine Entmilitarisierung zur Folge hat, wenn er nicht gleichzeitig sagt, okay, ich nehme aber auch, ich stelle meine Rüstungsproduktion auch ein und übrigens, ich nehme auch keine nordkoreanischen Waffen und Militärangehörige mir entgegen, so wenn wir das da weiter. Insofern ist es eine pur einseitige Geschichte und selbstverständlich würde ich das sagen, auch als Ukraine, die sagen, das ist übrigens das Erste, bevor irgendein europäischer Politiker dazu was sagt. Nee, doofes Angebot, das machen wir mal nicht. Also von daher, das sind glaube ich die Fakten gerade, oder?
Aber das ist doch kein Sportspiel, wo man faire Regeln aushandelt, sondern das ist ja genau die Fortsetzung von Lösung. Ja, Entschuldigung, aber die wollen ja keine faire Regeln, nachdem jede Chance hat zu gewinnen, sondern solche Bedingungen diktieren, bei denen die andere Seite möglichst Nachteil hat. Und du sagst, ja, aber dieses Land ist ja gar nicht auf gleichem Level mit anderen Seite. Ja, genau, sie verhandeln auch deswegen, weil sie Krieg bald nicht mehr führen können. Also der Grund, warum man verhandelt, ist ja auch, dass man beim Krieg unterlebt. Das ist bei so, also, dann. Ihr schwappt so ein bisschen zwischen Idealismus von, da muss noch faire Regeln hin, und das ist doch einfach alles nur Machtpolitik, und in Machtpolitik geht es halt so wie es zugeht. Also ja, was geht denn jetzt? Faires Spiel? Dann muss man sagen, woher nimmt er die Vorstellung, dass es ein faires Spiel handelt? Oder es geht nur um Machtpolitik, dann was betrachtet er, dass ein Staat, was Macht hat, dieses Macht auch einsetzt? Weil genau das ist die Logik mit der Russen da kommentiert. Wenn ihr Macht habt, von der Ukraine aus uns Bedingungen zu diktieren, dann werdet ihr das machen. Wollen wir aber nicht, deswegen führen wir weg.
Also wenn das die beiden Wahlen sind, ich bin, habe ich glaube ich vorhin mit dem Völkerrecht, mit dem Bezug darauf auch richtig verstanden, präferieren tun wir eine friedliche Ordnung, in der wir mit Regeln, innerhalb von Regeln uns bewegen können und leben ohne Bedrohung des Wenn einer das durchbricht, haben wir prinzipiell ja keine andere Wahl, als auf dieses Spiel einzusteigen. Und dann sind wir dummerweise gezwungen, dieses Spiel auch dann zu Ende zu spielen. Von daher genug.
Also aber Regeln und Drohungen gibt es nicht. Das ist ja der entscheidende Punkt. Du sagst, ich möchte eine geregelte Ordnung. Aber ich möchte keine Drohung. Aber Regel ist ja etwas, wo das befolgt man und es kommt Sanktionen.
Sanktionen sind ja.
Ja, und dass jemand muss dann Drohpotenzial haben. Also in jedem Regel ist ja schon Drohung eingeschrieben.
Ja, natürlich.
Ja, und das ist doch keine Selbstverständlichkeit. Du sagst ja, natürlich gibt es Drohungen. Warum gibt es diese Drohungen? Also warum gibt es
weil man sich nicht durchsetzen muss, ja. Also worauf willst du hinaus?
Ja, ich möchte da auch, Entschuldigung, weil du hier gesagt hast, ja, ich als Staatsbürger nehme durch Einfluss in der öffentlichen Meinungsbildung, ich an öffentlicher Meinungsbildung beteilige und Politiker wähle und selber mich wählen lasse. Das ist schon so, also selbstverständlich ist Staat Adresse für Wünsche, wie soll es richtig zugehen und dass der Mensch, der gegangen ist und gesagt hat, was ist daran eigentlich für Seite und eigentlich links. Ich würde sagen, das ist doch irgendwie gerade aus, nein, Ausgangspunkt, aber das ist ein Teil der Kritik. Warum adressiert man an Staat, was, ihr habt es alle gesagt, ein Gewaltapparat ist und anderen Staaten droht und nach innen droht bei Nichtbefolgung von seinen Regeln. Und das ist aber gleichzeitig Adressat von Wünschen, wie soll es noch besser zugehen. Das ist doch, ist das ein Widerspruch für Sie oder nicht?
Ich statte den Staat mit beiden Möglichkeiten aus. Er erhebt es mit und macht Mittel um die Gelände.
Also ich habe diesen Beitrag von Ihnen so verstanden, das ist einfach ein sachfremder, unangemessener Vorschlag. Das ist einfach ein sachfremder, der Sache unangemessener Vorschlag ist, bei Kriegsbeendigungsverhandlungen als normaler Mensch ranzurücken und zu sagen, wenn es nach mir ginge, wird es dann nach fairen Regeln zugehen. Ich sag dir mal, wo es da wirklich zugeht. Kriegsbeendigungsverhandlungen haben den Inhalt, wie sehr haben dich meine Waffen eigentlich schon in die Knie gezwungen? Das sagen sich beide. Und deswegen, das gehört so zu der Kultur, die Staaten, die Krieg führen und die einen Krieg beendigen, miteinander pflegen. Wie sehr haben dich meine Waffen beeindruckt? Und deswegen gibt es natürlich nicht das Eingestehen eines Staates, er macht einen bedingungslosen Waffenstillstand. Übrigens müsstest du an der Stelle sagen, auch die Ukraine will keinen bedingungslosen Waffenstillstand, sondern selbstverständlich argumentiert die mit dem Standhalten ihres Militärs und klingelt die ganze Zeit telefonisch im Westen an, ihr weiterreichende, vernichtendere, zerstörerische Waffen zu liefern, zu denen dann ein französischer Präsident sagt, was die wirklich sind. Die sind die Position der Stärke der Ukraine für solche Verhandlungen. Bitte, das ist die Wahrheit über solche Verhandlungen. In denen geht es um ein Resümee, um ein Ergebnis unter wechselseitiges kriegerisches sich zwingen. Wer sich da als normaler Mensch ernstlich hineinbegibt und sagt, da hätte ich einen Vorschlag. Tut mir leid, der hat sie nicht alle.
Ich möchte noch einen Satz sagen zu diesen sogenannten Regeln, das kam mir ein paar Mal vor. Vielleicht sind ja die sogenannten Regeln und Werte für die andere Seite die Bedrohung. Weil die Regeln, die der Westen aufstellt, das hört sich so an, als sei das was ganz Menschenfreundliches, Neutrales. Das ist es nicht.
Übrigens würde auch Russland sofort zustimmen, wenn seine staatliche Umgebung nach seinen Regeln leben würde. Genau. Na klar. Darum wird dort gerungen. Und ich mache jetzt noch nur ein kurzes Zwischenspiel, weil ich auf diese Sache mit der europäischen Friedensordnung zu sprechen kommen will. Diese Tour von den Europäern, dann bevor irgendwas ausgemacht ist in Sachen, wie endet dieser Krieg, europäisch ein internationales Kriegsverbrechergericht aus der Taufe zu heben. Um eins schon mal festzustellen, wenn Frieden ist, kommt die russische Staatsführung vor unser Kriegsverbrechergericht. Hältst du das eigentlich für einen Beitrag zum Befördern fairer Verhandlungen oder hältst du das für den kaum noch kaschierten Versuch, sie zum Scheitern zu bringen?
Lass mich noch eine Ergänzung machen. Ich habe zwar nicht alles verstanden, was du gesagt hast, aber ich glaube, ich habe noch einen Punkt, der wichtig ist. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass du Anhänger der Parole bist, reden ist besser als schießen. Man darf nicht vergessen, es handelt sich um Kriegsdiplomatie.
Ja.
Und in der Kriegsdiplomatie geht es ein bisschen anders. Da stehen beide Seiten auf dem Standpunkt, erfolgreiches Schießen gegen den anderen ist die beste Voraussetzung für eine gute Position beim Reden. Deswegen passiert jetzt ja auch das Verhandeln auf der einen Seite und das Schießen geht weiter. Und das Schießen hat dabei immer diese doppelte Funktion. Natürlich wird mit dem Schießen, soll mit dem Schießen der Kriegszweck verfolgt werden, aber zugleich soll damit auch die Verhandlungsposition, die Erpressungsposition beim Reden verbessert werden. So geht Kriegsdiplomatie. Also springt man sich diese Geschichte, Reden ist besser als Schießen, bitte mal ab.
Hallo? Ja, danke schön. Ich wollte nur kurz noch bemerken. Europa, wir reden von Europa, was ich europäisch jetzt mache. So, Europa hat gar kein Gewicht, Entschuldigung. Ich finde es auch so lächerlich, unsere Politiker. Wir wollen Russland zu was zwingen, wir wollen diese Sanktionen zwingen und eine Sanktion, wir wollen durch gewisse Strategien, die zu was zwingen, zu die lenken, sie leiten. Wir müssen mal gewahr werden, wir haben überhaupt null Gewicht eigentlich. Wir sind wie so eine kleine Lachnummer. Wer Gewicht hat, ist Russland und die Vereinigten Staaten.
Ja, aber weißt du, das Bittere ist, das lassen Europas Machthaber nicht auf sich sitzen. Sonst wäre der Scheiß vielleicht schon zu Ende. Das lassen sie nicht auf sich sitzen, sondern mit dem, was ich bislang erzählt habe, geben die Europäer erstmal eine prinzipielle Position zum Besten. An ihre Völker sowieso, aber auch an die Weltpolitik. Die erklären nämlich, dass ihre Feindschaft gegen Russland mit dem Verhandeln zwischen Russland und USA auf keinen Fall zu Ende ist. Und dass sie in dieser Frage auch, so gut sie es können, für ihre Feindschaft gerade stehen. Und dieses gegen Russland für eine Feindschaft gerade stehen, ist gar nicht anders zu haben, als kriegsbereit zu sein. Und da komme ich jetzt mal auf den Standpunkt, den die da klarlegen. Es ist nämlich auch bei Europa so, dass man in der jetzigen Phase sehr gut sich klar machen kann, welches Ziel Europa an diesem Ukraine-Krieg und deswegen auch bezüglich seines möglichen Endes verfolgt und zur Bedingung macht, so sehr es in seiner Macht steht. Diese europäische Friedensordnung, das kommt jetzt richtig auf den Tisch, ist eben nicht kein Krieg, sondern diese europäische Friedensordnung, das ist genau diese Europäische Union und ihre dauernde Ausdehnung bis an die Grenzen Russlands. Notfalls auch mal mit einem Staatsstreich in der Ukraine, Maidan. Und das heißt, dieses europäische Staatenbündnis erklärt sich im Moment ausdrücklich als ein antirussisches Bündnis. Das haben sie nicht immer so gemacht, aber jetzt tun sie es ausdrücklich. Das ist ein antirussisches Bündnis, Und darum geht es überhaupt. Darum ging es in gewisser Weise bei der Europäischen Friedensordnung die ganze Zeit, dass sich die europäischen Machtzentren, die großen Staaten Europas und diese Europäische Kommission, wirklich alle Zerfallsprodukte des Warschauer Pakts und der Sowjetunion als Staaten zuordnet, in ihr Bündnis eingemeindet und dort exklusiv, ohne Einspruch, das Sagen hat. Das Sagen hat in was eigentlich? Das Sagen hat zum Beispiel, wie dort gewirtschaftet wird. Nur damit das mal klar ist, ich habe vorhin dem Trump nachgesagt, und das stimmt auch, dass der für die Ukraine und Russland und seine Bodenschätze Verwendung hat. In der Frage ist die Europäische Union mit ihrer ewigen Ostausdehnung überhaupt kein Waisenknabe. Die haben sich wirklich alle diese europäischen Staaten zugeordnet als welche, die nach den Brüsseler Richtlinien kapitalistisch zu wirtschaften haben, die ihre Haushalte so zu machen haben, wie da die Vorgaben sind. Eine der ganz schönen Einfälle, die es derzeit für die Ukraine auf diesem Gebiet gibt, hat der Bundeskanzler Merz gerade zum Besten gegeben. Er könnte sich zum Beispiel vorstellen, und da tut er schon was, die Ukraine zum Stationierungsort von Filialen der deutschen Rüstungsindustrie zu machen. So, also die sind da auch keine Waisenknaben. Vor allen Dingen aber, und das ist die besondere Methode des europäischen Vorgehens, Europa macht diese Zuordnung der Wirtschaftskraft aller dieser Staaten zu Europa über diese supranationale Methode, sie in das Regelwerk des europäischen Wirtschaftens und der Haushaltsführung und des Regierens einzubinden. Alternativlos. Der Knall in dieser Frage, alternativlos, war historisch die Ukraine damals. Da ist das Ganze richtig explizit zum Gegensatz zu Russland geworden. Als dieser Janukowitsch da vor der Frage stand, ich möchte gerne mit Europa, aber auch mit Russland, und die Europäische Union alternativlos darauf bestanden hat, du machst das mit Europa oder es gibt dich nicht mehr als Staatsführer. Und so ist es dann ja auch gekommen. Das war der Initialfall von dem, wozu sich Europa jetzt unter dem Titel Friedensordnung wirklich sehr deutlich bekennt. Die alternativlose Zuordnung aller dieser östlichen Staaten zu Europa als Machtzentrale. Durch den Krieg in der Ukraine ist da etwas zugespitzt dazugekommen. Und da zitiere ich einfach die europäischen Politiker. Die Ukraine ist in dieser Ausdehnung durch den Krieg jetzt auf Dauer als Frontstaat gegen Russland vorgesehen. Das ist die schöne Rolle, die Europa für dieses aufopferungsvolle Volk der Ukraine auf Dauer vorgesehen hat. Jetzt hat Europa etwas zu bewältigen. Diese Sorte Friedensordnung, diese Staaten gehören alternativlos alle zu Europa, zu den europäischen Mächten, ist zwar so etwas wie ein staatspolitischer ziviler Besitzstand Europas, aber dass der gegen Russland unanfechtbar ist, das hat Europa bislang nur dadurch gehabt, dass die USA das abgedeckt haben. Dass das die NATO abgedeckt hat. Und jetzt steht Europa vor der Klarstellung Amerikas, dafür geben sich die USA nicht mehr her. Und wieder, man achte mal auf die Reaktion. Dann geht das nicht mehr. Dann müssen wir in dieser Frage einen Schritt zurücktreten. Kommt nicht eine Sekunde in Frage. Sondern es gibt die Ankündigung und die praktizierte Politik. Dann muss Europa eigenständig, autonom in der Lage sein, diesen weltpolitischen Besitzstand europäisch zu verteidigen. Sonst ist Europa nicht die Macht in der Welt, die es derzeit noch ist. Das sind fast wörtliche Zitate, wenn ihr euch da diese Zitate aus diesem Weißbuch anguckt, dann werdet ihr das sehen. Übrigens die Zitate unter diesem Punkt 4, da will ich einmal auf was hinweisen. Als das losgegangen ist mit diesem scheiß Krieg da in der Ukraine, da war die europäische Linie noch viel aggressiver. Oder sagen wir mal, um es mit Annalena Baerbock zu sagen, optimistischer. Lest euch sowas mal vor von 2023. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich beim EU-Außenministertreffen in Kiew optimistisch zur Zukunft der Ukraine gezeigt, vor allem in Bezug auf einen EU-Beitritt und auf Rückeroberung. Die Zukunft der Ukraine liegt in der Europäischen Union, in unserer Gemeinschaft der Freiheit. Naja, die Freiheit ist eben die Freiheit des Kapitals und so weiter. Und jetzt kommen diese schönen Zitate von damals. Und die wird sich bald erstrecken von Lissabon bis Luhansk. Die Region gehört insgesamt zu 4 ukrainischen Regionen, die Russland vor gut einem Jahr als annektiert bezeichnet hat. Mit jedem Dorf und jedem Meter, den die Ukraine befreie, ebne sie ihren Weg in die EU, sagte Baerbock. Dafür braucht das Land Unterstützung. Also das ist eine von diesen ganz klaren Stellungnahmen zum Stellvertreterkrieg Europas in der Ukraine. So sind die Töne Europas jetzt nicht mehr, wenn man da dieses Weißbuch-Zitat liest. Es geht schon darauf ein, dass die USA Europa in die Lage gebracht haben, von dem Besitzstand dieser Front gegen Russland so viel zu verteidigen, wie noch zu verteidigen geht. Und da tun sie auch einiges, insbesondere auch durch Waffenlieferungen. Jedenfalls ist klar, dass von dem Standpunkt aus, das ist überhaupt der europäische Grund, warum die dauernd von der Bedrohung Russlands reden. Für dieses Projekt, und das ist der Inhalt von europäischer Friedensordnung, dass die europäischen Machtzentralen bis an die Grenzen Russlands unbedingte Zuständigkeit und Durchgriffsrechte haben, ist für Europa ein Russland, das die Macht hat, da Einspruch zu erheben, nicht hinnehmbar. Aber von Europa aus, das ist das, womit Sie jetzt beschäftigt sind, nicht einfach von Europa aus in den Griff zu kriegen. Führt das zu einer Rücknahme des Anspruchs in Europa? Schon wieder nicht. Sondern es führt zu einem sehr eindeutigen, verbissenen Programm. Und dieses Programm heißt, dann muss eben Europa zu etwas anderem werden, als was es bislang ist. Diese Wirtschaftsmacht, diese politische Kontrollmacht mit ihren Regelungen, dann muss Europa auch ein Gewaltsubjekt werden, das seinen eigenen staatlichen Besitzstand garantieren kann gegen Einspruch von außen. Und das ist das größte Aufrüstungsprogramm, das es in Europa seit dem Kalten Krieg gegen die Sowjetunion gegeben hat. Dieses Aufrüstungsprogramm, das nimmt an 2 Punkten Maß. Das eine ist, wir müssen die militärische Supermacht USA so gut wir können in Europa ersetzen. Das ist ein irres Maß von Aufrüstung, das sie sich da vornehmen. Und das andere Maß ist, wir müssen die Atomar in allen Sphären der Kriegsführung gerüstete Macht Russland mit einer Kriegsfähigkeit bedrohen können, die Russland zwingt zu kalkulieren, ob es einen Krieg gegen Europa überhaupt in Kauf nehmen kann. Diese schöne Gewaltkalkulation, die Europa da in die Welt setzt, hat den niedlichen Namen Abschreckung. Europa macht sich dran, das herzustellen, was diese zwei Bezugspunkte hat. Wie ernst Europa in dieser Frage unterwegs ist und wie sehr die europäischen Staatenlenker wissen, was sie da anpacken, das ist jetzt mein letzter Punkt zu dem, was Europa tut. Ist diese Debatte, die in Europa mittlerweile geführt wird, wie steht es eigentlich um die Notwendigkeit einer autonomen europäischen Nuklearkriegsfähigkeit? Egal wie die ausgeht, ich nehme es nur mal als Hinweis darauf, die wissen, was sie tun. Die europäischen Staatenlenker erklären zur Notwendigkeit ihrer europäischen Friedensordnung die Fähigkeit, die Nuklearmacht Russland abschrecken zu können. Und stehen jetzt eben vor der Frage, geht das europäisch? Sind die USA da doch noch für zu haben und so weiter? Überlassen wir Ihnen diese appetitliche Frage, nehmen es aber als Indiz, dass die wissen, was sie tun. Es ist richtig so, als ob die europäischen Politiker einem beibringen wollen, derzeit, was überhaupt der Witz an Abschreckung ist. Der Witz an Abschreckung, die USA haben das immer als Mittel gehabt, ist unter Staaten eine Lage zu erzwingen, die der Sache nach so etwas wie ein erfolgreicher Krieg ist, nämlich die europäische Friedensordnung bis an die Grenzen Russlands, wo es keinen russischen Einspruch gibt, ohne den Krieg führen zu müssen. Durch die Androhung eines überlegenen Kriegs, das erzwingen zu können, auf diese Notwendigkeit ihrer europäischen Friedensordnung sind die europäischen Politiker gestoßen und gehen sie an. Und was immer dabei rauskommt, eins ist uns gewiss. Das ist die Tagesordnung für dieses Jahrzehnt und vielleicht darüber hinaus, in der wir leben dürfen.